Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Walk of Brand, Marke macht Umsatz. Ja, heute habe ich einen ganz, ganz tollen Gast bei mir, der liebe Frank Böhme. Herzlich willkommen.
Hallo.
Frank ist ja seit, ja, wie man sagen, über 40 Jahren jetzt knapp in der Fitnessbranche tätig und er ist eine Person, die diese Branche wahrscheinlich wie kein anderer geprägt hat. Und deswegen freue ich mich natürlich riesig, dass du heute hier bist und wir uns ein bisschen über das Thema Fitness unterhalten. Und nicht nur über Fitness, sondern auch natürlich über dich, deinen Werdegang und wie du sozusagen die Marke, ja, von Interfit, Just Fit und jetzt auch Nextdoor geprägt hast.
Ja, gerne erzähle ich ein bisschen.
Herzlich willkommen. Freue mich. Ja, Frank, ich würde direkt einsteigen mit, dass du dich einmal ganz kurz vorstellst, wer du bist. Damit für diejenigen, die dich noch nicht kennen, auch wenn das viele mit Sicherheit nicht sein werden, die dich nicht kennen, einfach mal deinen Eindruck bekommen, wer du bist.
Naja gut, ich bin in der Fitnessbranche halt schon ein paar Jahre tätig. Dadurch wird in der Fitnessbranche vielleicht der ein oder andere meinen Namen kennen. Nach draußen hin ist es vielleicht gar nicht so bekannt. Also ich habe angefangen mit knapp über 20 meinen ersten Fitnessclub zu machen in so einer Nacht- und Nebel-Aktion.
1984.
Das hat sich dann entwickelt über die Jahre und jetzt bin ich eben über 40 Jahre dabei. Habe diverse Fitnessketten aufgebaut, teilweise verkauft. Habe im Aggregatorengeschäft, was heute Urban Sports und Hansefit und Wellpass und ähnliche sind, eben die gegründet als erster oder erfunden, wenn man so will. Auch dann teilweise verkauft. Bin jetzt mit neuen Ideen weiter, weil die Branche ist ja sehr jungfräulich. Die Fitnessbranche arbeite sehr eng mit Sporthochschule seit Jahrzehnten zusammen, sehr eng mit der FIBO zusammen, mit vielen Beratern. Bin mit dem Ingo Vohböse befreundet. Auch beim TÜV arbeiten wir da zusammen. Also ich habe da in dieser Branche ein sehr, sehr großes Netzwerk. Und es hat sich eben viel getan in der Branche, weil sie jungfräulich ist. Und deswegen stehe ich heute hier, wo ich heute stehe.
Das ist doch schön. Aber was war der Auslöser? Also es muss ja irgendeinen Grund geben, warum man sich für die Fitnessbranche entscheidet.
Ja, eigentlich ist es auf den Punkt gebracht. Ich habe immer gerne Sport gemacht, habe sehr leistungsbezogen Judo gemacht und habe dann mit dem Judo irgendwann aufgehört, bei Ford meinen Techniker gemacht und dann auch bei der Bundeswehr gewesen, komme zurück und dann wollte ich wieder Sport machen, Anfang der 80er Jahre. Und da war das mit dem Judo nicht mehr so der obsolete Sport, der mich begeistert hätte. Und dann hieß es gibt Bodybuilding-Studios. Und dann bin ich in der Tat in so ein Bodybuilding-Studio gegangen und nach 6 Monaten kommt der Besitzer und sagt, ich habe keine Lust mehr auf diesen Standort, aber du hast so ein schönes Auto vor der Tür stehen. Sprich, ich hatte mir 3 Monate vorher vom Mund abgespart, einen gebrauchten 911er gekauft, wo ich natürlich mein ganzes Herz dran hatte. 6 Wochen später hatte ich ein Studio, kein 911er mehr, von Tuten umblasen, gar keine Ahnung, weil ich bin von Hause aus bei Ford Techniker gewesen, musste dann auf einmal Buchhaltung, ich musste dann den Trainer spielen. Das war sehr verrückt in den 80er Jahren und auch nur damals so möglich. Und dann ist es eben Stück für Stück weitergegangen. Meine Mutter hat damals gesagt, aber du wirst auf keinen Fall bei Ford für das Bodybuilding-Studio kündigen, was ich dann auch nach einem Jahr dann nicht mehr halten konnte. Ich habe dann ein Jahr später in der Tat gekündigt, weil ich mich dann komplett auf das Studio konzentriert habe. Hab dann in den Ende der 80er Jahren bin ich aus der kleinen Anlage in eine große Anlage gestartet. Auch wieder hat jeder gesagt, beim ersten Step, wie kannst du Ford drangeben als Techniker sicher für eine Muckibude? Und wie kannst du jetzt deine gut florierende kleine Muckibude gegen eine 5.500 Quadratmeter großes Fitnessstudio eintauschen? Wir reden von den Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Das waren dann schon verrückte Sachen, aber für verrückte Sachen bin ich zu haben. Und der Werdegang, der dann weiterkommt, werden wir sicherlich noch was erzählen.
So. Ja gut, das ist ja natürlich grundsätzlich erstmal gar nicht so vorhergesehen gewesen. Ne? Weil wenn man jetzt nicht einen Techniker bei Ford macht, ist es eher unwahrscheinlich, dass man jetzt plötzlich ein Fitnessstudio leitet. Ne?
Stimmt. Aber es war auch eigentlich nie gedacht als Fulltime-Job. Gerade in den 80er Jahren war ja Fitness oder damals Bodybuilding ja nicht, wo man gesagt hat, davon kann man mal leben. Geschweige sich dann davon mal wirklich gut ernähren.
Kommst du denn aus einer unternehmergeprägten Familie oder eher genau das Gegenteil?
Nee, mein Vater ist bei Ford im Management gewesen.
Ach, der war auch bei Ford.
Und für uns war klar, einmal Ford, immer Ford. Und so war eigentlich auch der Gedankengang damals. Ich hab ein zweites Standbein, kam ein paar Mark mit dem Hobby, aus dem Hobby dazu verdienen. Es war wirklich am Anfang nicht gedacht, das alleine zu machen. Nur, wie gesagt, nach einem Jahr merkte man, die Loyalität zum Arbeitgeber Focht war nicht mehr da. Mhm. Gleichzeitig hatte sich das Studio so gut entwickelt, dass ich davon leben konnte, keine großen Sprünge, aber davon leben konnte. Und Jahre später hat dann mein Vater mit seiner Abfindung mit mir zusammen sein erstes Sonnenstudio gemacht. Wir haben also zusammen dann Sonnenstudios gemacht, mehrere, und dann irgendwann die Sonnenstudios verkauft und eben eine ganz große Anlage in Frechen gemacht. Wie gesagt, auf 500.000 Quadratmeter, das war ein großer Sprung, sehr mutig. Und dann Ende der 90er Jahre habe ich dann die erste Fitnesskette mit Bruder, Cousin und Schwippschwager gegründet. Die nannte sich Takeoff Fitness. Die ist extremst explodiert innerhalb von 2 Jahren. Dann kam ein amerikanischer Konzern und hat gesagt, dich, Böhme, will ich als CEO. Eure 4 Clubs kaufe ich als erstes mal auf. Und deine 3 Mitgesellschafter kommen in Key-Position. Und wir machen jetzt das ganz große Fitness hier in Deutschland. Es war damals 24-Hour Fitness, ist immer noch einer der größten in der Welt mit, ich weiß nicht, 600 Studios oder so.
Ja, weiß es nicht mehr.
Und ja, aber wer weiß, wie Amerikaner ticken, der weiß, für die sind Menschen nicht so wichtig. Und ich glaube, für mich ist in erster Linie der Mensch wichtig. Dass an zweiter Stelle steht das Geldverdienen, nicht umgekehrt. Das kann ich auch jedem nur als Rat mitgeben, wenn er als erstes das Geldverdienen sieht und dann die Menschen um ihn herum, der wird scheitern. Und deswegen habe ich nach 7 Monaten aufgehört. Bei 24-Hour als CEO und habe dann im Prinzip, ich hatte ein Wettbewerbsverbot 2000, 2001 und habe gesagt, was machst du denn jetzt? Hast zwar viel Geld bekommen, ich hätte sagen können, ich gehe in Rente. Nur damals hat meine Frau gesagt, mit Anfang 40, also entweder ich gehe zum Anwalt oder du suchst dir einen neuen Job oder ein Betätigungsfeld. Dann habe ich gesagt, ich bin nicht so unbekannt in der Fitnessbranche. Ich sammle mal so 100 Studios zusammen, vernetze die und dann gehe ich zu den großen Arbeitgebern in Deutschland wie im Bilfinger und Berger, BMW und wie sie alle heißen, die Mitarbeiter jeden Tag an einer anderen Baustelle haben in Deutschland und dann machst du mit denen Firmenfitness. Heute nennt sich's BGM, BGF. Und das war so die Gründungsphase mit Interfit. Das habe ich dann gestartet und 2002 habe ich mich aus dem Wettbewerbsverbot bei 24-Hour rausgekauft für viel Geld, hat viel Geld gekostet, weil im Herzen bin ich Studiobetreiber und habe 2002 den Brand mit meinen Familienmitgliedern Just Fit auf der Amsterdamer Straße hier in Köln als erstes gegründet, Interfit parallel zu Just Fit geführt und Interfit habe ich dann 2018 an Urban Sports verkauft, damit auch Urban Sports in Deutschland zum Marktführer gemacht und habe in der Zeit eben Just Fit zu einer Marke in dieser Region Köln, aufgebaut in verschiedenen Segmenten von einem Discount. DNA ist ja so ein Klassiksystem, Family Fitness bis hin zum Mediapark, wo wir dann einen Premium-Club haben. So war im Prinzip der Brand. Wir haben parallel einige Immobilien, in denen wir sind, gekauft, was auch ganz, ganz lebensnotwendig war, weil, wie wir alle wissen, kam dann der Corona und Corona hat uns sehr mitgespielt.
Glaube ich, da gehen wir gleich mal ein bisschen drauf
nicht
ein.
Nicht gut, aber das war so der erste Werdegang, der ersten mehr oder weniger, wenn man will, 15, 20 Jahre.
Ja, im Schnelldurchlauf.
So im Schnelldurchlauf.
Genau, an der einen oder anderen Station möchte ich natürlich so ein bisschen tiefer graben. Wenn wir jetzt mal zurückgehen zu Ford beziehungsweise zu seinem ersten Studio, das heißt ja eigentlich, war es bei dir andersrum wie bei vielen anderen. Dein Papa ist durch dich zum Unternehmer geworden, exakt, und nicht du durch den Papa so nach dem Auto, ne? Da der gesagt hast, er ist auch nochmal eingestiegen, mhm, und gemeinsam dann die Sonnenstudios sozusagen.
Genau. Quicksun haben sie sich da.
Quicksun. Gibt's die noch?
Nein, Quicksun gibt's nicht.
Gibt's nicht mehr. Jetzt würde ich aber gerne nochmal an die Stelle zurückspringen, als du das erste Studio hattest. Jetzt hat derjenige, damalige Studiobesitzer, ja letztendlich gesagt, ich habe keine Lust mehr, du hast ein schönes Auto, du kannst mir ein bisschen Geld geben, du kaufst doch das Studio, hast du dann gemacht. Gab es denn da schon irgendwelche Herausforderungen oder Themen, wo du gesagt hast, so ey, das muss ich ändern, um aus diesem ja okay laufenden Studio, was es ja wahrscheinlich damals war, ein richtig gut laufendes Studio zu machen?
Also es gab ein paar Herausforderungen. Die Kollegen, die damals alle hier in Köln um mich herum waren, haben gesagt, du musst Anabolika verkaufen. damit du hier wirklich erfolgreich wirst. Dann habe ich gesagt, das ist für mich ein rotes Tuch.
Okay.
Da bin ich völlig gegen, das mache ich nicht. Ich versuche es auf meine Art, auf meine seriöse Art. Ich glaube auch im Nachhinein, ich bin vom Grunde her ein Dienstleister, ein Menschenfänger, bösartig gesprochen, weil ich habe es gerne mit Menschen zu tun. Ich begeistere gerne Menschen für ein Thema. Ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen in der Zeit. Ich hatte auch vielleicht das gute Händchen, dass ich immer im Mitarbeiterbereich Leute um mich herum geschart haben, die meine Philosophie mittragen konnten. Ich habe sie natürlich auch sehr gewertschätzt. Das ist mir immer wichtig. Und dadurch ist das so entstanden. Aber es waren viele Herausforderungen. Ich habe zum Einjährigen den Ralf Möller bei mir gehabt als Gast, als Gaststar. Er hat dann gepostet. Alle Leute haben gesagt, oh, wer ist für ein Verrückter? Jetzt holt er ja sogar noch die Weltmeister hier rein. Aber das war dann zu der Zeit so ein bisschen Bodybuilding-Szene. Da musste man in dieser Richtung was tun. Wobei ich immer diesen Fitness-Gedanken im Hintergrund favorisiert habe und weniger diese Extremitäten. Man gibt ja heute, sieht man ja, Fitness ist für jedermann wichtig und nicht nur den 45er Oberarm, der damals obsolet war.
Damals war das ja so, ne? Da war der Fitness, der Gesundheitsgedanke war ja eher
sekundär. Bei den Banken wurden wir belächelt. Ja, wenn wir irgendwas Neues kaufen mussten, musste man wirklich erstmal 100.000 Zahlen bringen. Heute bringt man eine Zahl, aber früher waren es 100.000 Zahlen, um eine Finanzierung hinzukriegen. Das war am Anfang schon eine Herausforderung. Aber Gott sei Dank konnte man auch ein bisschen mitprägen, auch bei Banken. Heute berate ich Banken und Leasingfirmen innerhalb der Firmen-Fitness-Szenario. Man merkte einfach, die Branche war damals in einem Wandel. Jane Fonda, Arnold Schwarzenegger, und Rocky, wie sie alle hießen, brachten ja alle das etwas mehr nach vorne. Und dann hat's irgendwann angefangen mit Gesundheitssport. Ob Ingo Frohböse als Professor oder Lagerström als Professor waren ja dann auch Vorreiter, die pro der Branche mal gesprochen haben und nicht immer nur contra. Und Gott sei Dank war die Chemie auf einmal nicht mehr so obsolet. Und dann fing das Ganze an, sich so ein bisschen positiv zu entwickeln.
Mhm. Und danach kam ja dann irgendwann die Entscheidung zu sagen, okay, ich möchte nicht mehr den kleinen Club, sondern ich möchte den großen Club haben.
Exakt.
Und was war da der Unterschied? Neue Herausforderung?
Komplett neue Herausforderung. Man muss sich ja vorstellen, so ein kleines Studio, ich habe die Geräte lackiert, ich habe die Geräte gewartet, ich habe die Toiletten geputzt, ich habe so lange die Haare aus den Siphons rausgeholt. Das habe ich ja natürlich alles im ersten Club gemacht. Ich habe selber die Leute trainiert und gemacht und getan. Und in so einem großen Club, da war ich auf einmal der BWLer und saß in so einem Glasbüro und habe gedacht, Mensch, was machst du eigentlich jetzt hier? Ja, du hast deine Trainer für alles. Du hast die Theke ist jetzt organisiert, weil wir hatten Tennis, Badminton, Squash. Das ging ja nicht mehr in so einer One-Man-Show. Auf einmal hattest du jede Menge Mitarbeiter, von ursprünglich 8 Mitarbeitern, dann über 30. Also musste ich dich dann mehr um die Mitarbeiter kümmern als eigentlich um das Tagesgeschäft. Das war schon ein Quantensprung. Ich habe dazu auch mal ein Referat gehalten, vom Muckibudenbetreiber zum Unternehmer, vor vielen, vielen Jahren. Weil das war nicht einfach, dieses Loslassen, auch Mitarbeitern mal Verantwortung zu geben, wo man sagt, oh, das hättest du jetzt ganz anders gemacht, auch mal wegzugucken, weil ein Mitarbeiter macht es anders, wie man selber. Man denkt ja irgendwann, man hat Fitness erfunden. Nein, habe ich nicht. Es gibt mittlerweile viel, viele Leute, die viel, viel besser in den einzelnen Segmenten sind. Da gab es die Diplom-Sportlehrer, die wussten natürlich viel mehr von Anatomie als ich. Ich kam ja nur aus der Praxis heraus. Und diesen Schritt, ich sage jetzt mal, loszulassen, das ist nicht einfach, aber das ist der richtige Schritt gewesen, um auch später als Filialbetrieb aufzuschlagen. Denn das ist nochmal ein Unterschied, ob ich aus einem Club rauskomme, in dem ich von morgens bis abends gestanden habe. Ich war morgens der Erste, abends der Letzte und zwar 7 Tage die Woche. Was keiner weiß, kann ich auch an dieser Stelle ruhig mal sagen, ich bin der Erfinder der 35-Stunden-Woche.
Mhm.
Jeder guckt mich dann an, ja. Und weil ich sie so toll finde, habe ich sie prinzipiell 2-mal pro Woche gemacht. Ich habe es aber auch früher geschafft, 3-mal pro Woche, bis meine Frau dann irgendwann gesagt hat, du kannst dein Studio heiraten, dann lass mich aber gehen. Nein, Spaß beiseite, ich habe gerne und viel gearbeitet und ich finde, es ist auch sehr wichtig, dass wir wieder ein positives Mindset in Deutschland kriegen, dass Arbeit nichts Schlechtes ist. Arbeit wird ja heute betituliert, dass das was Schlechtes ist. Ja. Wenn ich manche Radiosender am Montag höre, wo gesagt wird, ach, noch 5 Tage bis zum Wochenende,
dann
können die eigentlich das Ding direkt ausschalten. Arbeit ist was Gutes. Es gibt einem Selbstvertrauen. Man kann sich irgendwas erlauben. Wir müssen hier in Deutschland ein anderes Mindset kriegen. Klar können wir darüber nochmal ein separates Podcast machen. Aber ich glaube, Das ist ganz wichtig, dass man das mitgibt, auch jungen Menschen mitgibt. Nicht nur das Life-Work-Balance ist wichtig,
absolut.
Aber auch Arbeiten ist gut.
Vor allem, also ich sag mal, ich bin ein absoluter Befürworter von Arbeiten. Also ich arbeite auch gerne und ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass man eine Arbeit macht, die man gerne tut. Weil ich glaube, wenn man das verbindet, dann geht es gar nicht mehr drum, Work-Life-Balance zu leben und ich brauche nur noch 30 Stunden oder 25 Stunden, ich möchte Teilzeit hier, Teilzeit da. Ich glaube, das ist dann gar nicht mehr so relevant. Es geht um eine gewisse Flexibilität und das in einem Umfeld, was mir Spaß macht, wo ich absolut Bock drauf habe, wo ich, egal ist, ob es Montag ist oder ob Samstags ist, ne? Also ich sag mal, wir als Unternehmer haben ja sowieso die Freiheit zu sagen, okay, wann wir was tun. Und das ist halt einfach total okay. Und ich gucke ja auch nicht auf die Uhr, wie viele Stunden ich arbeite, sondern ich mache das, was nötig ist und vor allem das, was mir Spaß macht. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Ne? Aber nochmal zurück zu dem Thema oder zu dem Punkt vom Selbstständigen zum Unternehmer werden. Ne? Weil das ist ja genau dieser Sprung von diesem kleinen Studio, sage ich jetzt mal, wo du alles selber gemacht hast, hin plötzlich bist du Unternehmer mit Mitarbeitern. Was ich ja oft auch in unserem Klientel, in unserem Kundenstamm wiederfinde, ist ja, wenn plötzlich der selbstständige Handwerker plötzlich Unternehmer wird. Das Business funktioniert nicht mehr richtig. Oder der Kfz-Mechaniker hat plötzlich eine große Werkstatt mit vielen Mitarbeitern, vielen Autos, die parallel gewartet werden müssen. All diese Dinge, ja, komisch, das Unternehmen funktioniert nicht mehr. Ganz viele Selbstständige, die richtig gute Spezialisten, Experten, Fachleute sind, werden plötzlich zu schlechten Unternehmern. Was glaubst du, was ist da das Thema? Was sind die Punkte, warum das oft der Fall ist und bei dir es aber anders war,
ja,
vom Selbstständigen zum erfolgreichen Unternehmer wurdest?
Ich glaube, ein Erfolgskonzept, nicht das,
ja,
das Erfolgskonzept gibt es nicht. Ein Erfolgskonzept ist garantiert, sich den Input holen. Nicht so tun, als hätte man der Metzgermeister das Metzgermeistern erfunden. Der Automobilmensch, der an den Autos rumschraubt, hätte die Autos selber entwickelt. Nein, ich muss, wenn ich diesen Schritt gehe, muss ich mir Hilfe holen. Ich muss offen sein für Beratungsfirmen. Ich muss offen sein für, ich sag mal, Protagonisten, die schon weiter sind wie ich. Ich glaube, dass Lobbyisten da einem auch helfen können. Es ist ganz wichtig, dass ich mir Input hole, ja, dann außerhalb meines Gustus. Ich kann nicht sagen, ich mache jetzt was Größeres und tue so, ach, das hat schon gut gegangen, das hat jetzt mit 8 Mitarbeitern gut gegangen, wir machen einfach nur mal 30 das Ganze und es läuft genauso weiter. Nein, ich muss mich auch entwickeln. Ich muss offen sein für Lernprozesse, ich muss offen sein für Beratung. Es sind ja die meisten, die erfolgreich sind als Unternehmer, als Kleinunternehmer, werden dann größer, meinen, ich bin beratungsresistent und ich weiß alles besser. Genau das ist der größte Fehler.
Ich wurde bei einem Interview gefragt vor 500 Gründern, selbstständig, Startups, ne? Neugründern, Existenzgründern, hat mich einer gefragt, was sind so deine drei wichtigsten Tipps, die du uns als Startup mitgeben kannst? Ne? Habe ich auch noch kurz überlegt, da habe ich gesagt, ja, das Wichtigste ist, holt euch gute Berater.
Absolut.
Holt euch gute Berater, holt euch gute Berater. Weil ich glaube, genau das ist der Schlüssel. Oder zumindest einer. Du sagst, es ist nicht das Erfolgsrezept, aber einer der wichtigsten Aspekte, wenn man weg von dieser One-Man-Show, sage ich jetzt mal, hin zum Unternehmer wird, ist, sich mit Menschen zu umgeben, die einem einfach in den unterschiedlichsten Bereichen helfen.
Absolut.
Man kann nicht alles wissen und muss man
auch. Man muss auch nicht überall der Spezialist sein. Das ist ganz wichtig. Ich habe in den 80ern angefangen und mache es bis heute, dass jede Tagung, jede Messe, jedes Get-Together, nicht jedes, aber sehr viele mir immer einen Input geben. Genau das ist ein Thema, auch heute noch, wenn ich auf eine FIBO fahre. Ja, natürlich weiß ich vieles. Logisch, nach 40 Jahren, sonst wäre ich falsch am Platz. Aber ich lerne bei jeder FIBO dazu. Ich habe irgendeinen Kontakt, der mich weiterbringt, bei einer FIBO gesehen. Ich habe Kollegen, die was Besonderes im Marketing ausprobiert haben, wo ich noch gar nicht die Idee zu hatte. Selbst meine Marketingabteilung, und ich habe da mittlerweile 5 Leute sitzen, waren auf diese Idee nicht gekommen. Ich muss mir diesen Input kontinuierlich holen. Nur das bringt mich dann auch weiter. Und das, glaube ich, ist der große Fehler, den vielleicht viele kleine Handwerker, viele kleine One-Man-Shows, wenn sie größer wollen, dann werden wollen, einfach vergessen, diesen Input von außen sich zu holen, um auch ein anderes Blickfeld zu kriegen, Es ist nicht jeder in allen Bereichen Spezialist. Buchhaltung, Marketing. Warum sind viele Ärzte, bleiben auf der Strecke, Steuerberater und ähnliche, sie bleiben auf der Strecke, weil sie sind keine Verkäufer. Sie sind keine Marketing-Experten. Sie dürfen auch teilweise gar nicht vom Berufswegen her Werbung machen. Und die könnten viel erfolgreicher sein, wenn sie viele Sachen annehmen würden und sich anders öffnen würden.
Absolut. Vor allem aber auch natürlich diese Inspiration zu holen, diese Impulse zu kriegen, halt aber auch zu transformieren. Ne?
Absolut.
Endlich umzusetzen. Weil ich glaube, ganz, ganz viele schaffen es auch nicht oder verschließen sich halt vor diesen Inspirationen, vor diesen Impulsen und nehmen die zwar wahr, aber also versuchen es aber nicht umzusetzen. Und das ist halt etwas, wenn ich bin ein Mensch, der total interessiert ist an unterschiedlichen Themen und bei mir automatisch dreht sich ein Rädchen, immer wenn ich irgendwelche Impulse kriege. Wie kann ich jetzt diesen Impuls bei mir im Unternehmen umsetzen?
Ich glaube auch eins, was ja viele zu Misserfolgen macht, ist, wenn es mal nicht so gut läuft, dann wird ja der Unternehmer erst gefragt. Und da gehen einige hin, wenn es dann nicht so gut läuft, machen Vogelstrauß-Mentalität, Kopf in den Sand und es geht schon irgendwie. Und das ist eigentlich der Anfang vom Ende. Erst dann, wenn ich merke, es läuft mal nicht so gut, ich kann gleich eine Story dazu sagen, erst das macht ein Unternehmer aus, dass er erst recht sagt, ich gehe nach vorne. Wir können es ja vorne wegholen, wir wollen ja über Corona gleich mal sprechen. Corona hat uns wirklich echt in die Karren gefahren und nach Corona haben wir in der Gesellschafterrunde zusammengesessen, obwohl es uns wirklich schon nicht gut ging. Wir waren nicht existenziell gefährdet, aber von einem hohen Ross auf ein kleines Ross umzusteigen, macht ja keiner gerne. Und ich bin aufgestanden und habe gesagt, pass auf Leute, zu meinen Mitgesellschaftern und Geschäftsleitung, wir machen jetzt 10 neue Clubs nach einem neuen Konzept. Daraufhin ist einer der Gesellschafter, sprich mein Bruder, aufgestanden. Frankie, und das machst du alleine, da mache ich nicht mit. Aus seiner Sicht völlig korrekt und völlig richtig, aber es war halt ein anderer Weg, den ich als Unternehmer bestreiten will, weil dann muss man erst recht sagen, so, jetzt musst du aufstehen, jetzt musst du nach vorne gehen. Klar, es muss natürlich immer die Betriebswirtschaftlichkeit und die Finanzen berücksichtigt werden, aber man muss dann, wenn es mal gerade nicht läuft, erst recht aufstehen, erst recht für seine Mitarbeiter da sein, erst recht Signale setzen. Leute, seht her, wir machen, wir packen an. Problem, was wir hier in Deutschland seit einigen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten haben, dass genau das andere gemacht wird. Es wird immer weiter runtergefahren, es wird immer weiter negativ gesprochen, es wird im Prinzip ist in Deutschland immer alles schlecht. Ja, vieles ist vielleicht nicht mehr so wie vor 10 Jahren, aber wir leben immer noch in einem der besten und schönsten Länder dieser Welt und sichersten Länder dieser Welt und das vergessen viele.
Absolut, definitiv, teile ich absolut die Meinung. Vom Unternehmer jetzt zum Filialisten.
Großer Schritt.
Großer Schritt, wieder neue Herausforderungen wahrscheinlich.
Ja, war ein großer Schritt, das war eben, wir hatten ja einen 24-Hour verkauft und dann haben wir zurückgekauft. Das war alles noch relativ human, weil wir das über viele Schultern damals verteilt haben. Und dann haben wir ja 2002 den Brand Just Fit gegründet und dann haben wir den ersten Club gemacht, das war erfolgreich, dann haben wir den zweiten, den dritten, vierten gemacht. Das war auch alles so easy going und wir haben gedacht, das geht auch so weiter. Und dann kam der fünfte und sechste Club und das war auch noch easy going. Und beim siebten Club haben sie mir komplett die Beine weggezogen. Ja, es ging auf einmal, irgendwo habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Irgendwo war so eine Scherstelle, wie so eine Art Hebel, der umgelegt war. Auf einmal hatte ich das Gefühl, es entgleitet mir alles, weil man beim sechsten, siebten Fitnessclub, und das habe ich vielen Kollegen auch in der Vergangenheit gesagt, 3, 4 Clubs kannst du gut managen. Sechster, siebter Club kriegt das eine Eigendynamik, weil ich bin nicht mehr jeden Tag in jedem Club und kann meine Philosophie mit meinen Mitarbeitern so trainieren. Und das war ein Lernprozess, der war fast schlimmer als vom ersten Club zum Filialisten, diese 6, 7 Schnittstelle zu überwältigen, indem man sagt, so, jetzt brauche ich ein mittleres Management. Jetzt brauche ich Leute, die diese Arbeit, die ich bis dato eben erfüllt habe, im Tagesgeschäft, vor Ort im Tagesgeschäft. Das ist ein riesen Lernprozess.
Wie meisten scheitern genau an dieser?
Genau an der Stelle ist die größte Dropout-Zone, die man sich so vorstellen kann. Das war ein wirklich harter Prozess, muss ich echt sagen. Und auch ein teurer Prozess, weil die Margen gehen natürlich deutlich in den Keller. Aber ein extrem wichtiger Prozess. Und ich kann jedem empfehlen, der in der Fitnessbranche oder Gastronomie oder wo er auch immer ist, er muss erkennen, ob es bei 2, 3, 4, 5 oder in unserem Fall 7, 8 Filialen ist. Er muss erkennen, wann der Punkt ist, wo er auch wieder Hilfe braucht. Und Leute, die in einen anderen Bereich gehen, wo er dann das mittlere Management implementiert, andere Marketingstrukturen, andere EDV-Systeme, ja auch andere Typen als Mitarbeiter. Vorher waren es Leute, die alle an der Front standen. Auf einmal musste man eine Zentrale haben. Da sitzt auf einmal ein echter Buchhalter. Das haben vorher Fitnesstrainer nebenbei gemacht. Also Spaß beiseite.
Und plötzlich sind die Gemeinkosten auch.
Genau, das wird anders. Das wird anders. Lernprozess. Also man ist eigentlich kontinuierlich in einem Lernprozess als Unternehmer. Und diesem Lernprozess darf man sich nie verschließen.
Wie würdest du sagen, oder wie würdest du die Marke sehen in diesem ganzen Konstrukt? Also ich sag mal, als kleiner Fitnessstudio-Betreiber hin zum größeren Fitnessstudio-Betreiber und dann zum Filialisten. Wie wichtig spielt die Marke? Oder welche Rolle spielt die Marke? Wie wichtig ist die Marke grundsätzlich?
Also ich sag mal, ich will jetzt keine Luxus-Brains da vorne bringen, aber das ist immer sehr einfach. Also wenn ich vor der Wahl stehe zu einem ähnlich gleichen Preis und habe eine tolle Uhr, die funktioniert, die kommt aus der Schweiz, sie sieht schick aus, und ich habe für 3 Euro mehr daneben eine Rolex liegen, die auch aus der Schweiz ist und die fungiert ist, was heißt Marke? Ja, also insofern, das muss nicht immer in diesem extremen Preislevel sein, aber eine Marke steht für irgendwas, weil eine Marke sagt, das ist etabliert, hat sich mehrfach bewährt, das steht für irgendeine Sache. Das kann man in den Discountern oder in ganzen Bereichen, ob Lidl, Aldi und Ähnliches, wir gehen auch lieber in so einen Bereich rein und wissen genau, was uns in einem Lidl oder in einem Edeka erwartet, ja, auch in dem Preissegment, als gehen wir in so einen No-Name-Supermarkt, wo drauf steht Jupp Schmitz. Nichts gegen Jupp Schmitz, nicht despektierlich. Aber eine Marke steht für irgendwas, weil sie erfolgreich für ein gewisses Produkt seit Jahren, Jahrzehnten steht. Und deswegen sind wir alle markenaffin. Ob es Luxusartikel sind oder Breitenartikel, spielt keine Rolle. Eine Marke steht einfach für eine gewisse Art an Qualität, weil sie das mehrfach bewiesen hat. Deswegen setzen wir so viel auf Marke.
Ja, ich sag mal, viele denken ja auch immer, dass die Marke an sich nur etwas für die Großen ist. Ne? Nur die Großen, die viel Geld haben, viel Budget haben, erfolgreich sind, die brauchen Marketing, die brauchen Markenarbeit. Das ist ja eigentlich totaler Quatsch, weil letztendlich selbst der kleinste Handwerker, der One-Man-Fitnessstudio-Betreiber, sollte auf das Thema Marke Wert legen. Egal, ob es eine Personenmarke ist, wenn letztendlich ich als Person im Vordergrund stehe, oder ob es eine Unternehmensmarke ist, ist mal völlig dahingestellt, weil unabhängig der Produkte, die können noch so gut sein, wenn es keiner weiß und keiner versteht, dann interessiert das keinen.
Es ist völlig irrelevant.
Ist definitiv so. Weil die Produktqualität kommt ja erst dann zum Tragen, wenn ich gekauft habe. Und zum Kauf führt nun mal letztendlich gutes Marketing ja irgendwo auch. Ne? Aber nochmal zu den Unterschieden Marke oder Markenwert für kleine Unternehmen hin zu Filialisten. Wie wichtig ist Marke?
Ja, man muss dann ein Stück weit unterscheiden. Ich nehme mal den typischen Bäcker oder Metzger um die Ecke. Der kann sich ja eine Marke nur aufbauen über eine Kontinuität. Er muss eine kontinuierliche Arbeit über Jahre, möglicherweise Jahrzehnte, heute sprechen wir auch von Generationen. Das ist dann eine Marke über die Personality, die vor Ort in ihrer Region gut funktioniert hat. Ein Filialbetrieb hat eine ganz andere Aufgabe. Der kann nach außen hingehen, der geht auf einmal 100 Kilometer weiter weg und sagt, wir haben das schon X und Y mal probiert und wir sind die Marke, die für dieses Produkt steht. Und er hat je nach Bekanntheitsgrad bereits auch da einen Grundstamm an Reputation. Nehme ich den tollen Bäckermeister nochmal vor Ort und der würde von heute auf morgen 200 Kilometer wegziehen und dort einen neuen Markt aufmachen, der fängt echt bei Null an. Obwohl er vielleicht in seiner Region einen Markennamen über seine Person, über seine Generation oder Jahre gearbeitet hat. Man muss immer ein Stück weit unterscheiden, ist es ein Filialbetrieb, der regional wie Just Fit, wie im Moment auch Nextdoor, was anbietet, oder ist es einer, der ich sag mal, national, für möglicherweise auch irgendwann international was anbietet. Das hat, glaube ich, alles eine sehr separat zu betrachtende Herausforderung. Da bin ich fest und überzeugt.
Also unterschiedlich, jetzt, je nachdem, wie der Markt letztendlich
exakt
ist, ne, von der Regionalität her. Ich sag mal immer, klar, Marke an sich schafft Vorschussvertrauen.
Definitiv. Ne,
in den Unternehmer, in die Produkte, je nachdem, was letztendlich im Vordergrund steht. Würdest du sagen, dass aber eine Marke als Filialbetrieb wichtiger ist als Einzelunternehmer?
Einzelunternehmer ist es immer der Einzelunternehmer, der vorne steht.
Die Person.
Das ist ein ganz anderer Bezugspunkt. Da weiß ich, zu dem gehe ich, weil dem vertraue ich einzeln. Bei einer Marke muss ich der Marke vertrauen, dass die es schon mehrfach bewiesen hat. Aber da rede ich nicht von Personen, einzelne Personen, sondern rede ich von der Marke. Hier beim Einzelunternehmer rede ich ja dann von dem einzelnen Unternehmer, der es vor Ort schon seit vielen Jahren schafft. Und das ist was ganz, ich glaube, es ist ganz was,
wo die Person die Marke ist.
Wobei dann die Person die Marke ist, ganz klar.
Jetzt sag mal, gerade mal so bei so Situationen, wie Interfit wurde ja verkauft an Urban Sports. Wie wichtig war da die Marke, dass Interfit war ja, also Interfit war ja auch eine Marke in dem Fall.
Das war insofern nicht so wichtig, weil es gab zu der Zeit, gab es 5 Wettbewerber zu Interfit. Da gehörte Urban Sports dazu und alle anderen 5 Wettbewerber haben sich nachher gegenseitig überboten, um Interfit zu machen, weil die 5 anderen Anbieter neben Interfit waren alle Investoren gesteuert. Da waren überall Investoren hinter. Aber Interfit war damals die größte Plattform. Und dadurch, dass egal welcher von den 5 Interfit gekauft hat, obwohl es vielleicht gar nicht den Markennamen hatte, ja innerhalb der Branche schon, aber nicht nach draußen, wusste jeder, dass man durch den Ankauf von Interfit direkt zum Marktführer wurde. Und deswegen haben die sich gegenseitig auch echt überboten zu meinem Vorteil hin. Ich habe also dann nachher wirklich Lachen nicht mehr von der Backe gekriegt. Aber Spaß beiseite, wir waren nicht Investoren getrieben, waren trotzdem noch der Größte. Wären wir wahrscheinlich 2 Jahre später nicht mehr gewesen. Aber wir waren dadurch der Größte und wir waren der Königsmacher. Und wir waren halt ein leichtes Opfer, muss man einfach so sagen, weil es einfach über Geld ging. Und ich persönlich habe dann gesagt, Mensch, ich bin ja doch keiner, der so eine Plattform eigentlich fahren möchte. Bin Studiobetreiber, das ist mein Herz. Und deswegen konnte ich viel mehr Energie dann auch bei JustFit reinschauen.
Und viel Freiheit natürlich auch.
Absolut.
Ne? Wirklich spannendere Situationen, wenn man wirklich frei ist, zu agieren als Unternehmer, als wenn man immer irgendwo die Handbremse, sag ich mal, oder die Hand an der Handbremse.
Ja. Absolut.
Grundsätzlich ist es ja, wie in jeder anderen Branche auch, extrem wichtig, up-to-date zu sein.
Ja.
Innovationen voranzutreiben, sich Märkte anzugucken. Du hast gerade schon angesprochen, Corona war ja so ein Game-Changer.
Definitiv.
Ja, also ist ja ganz, ganz viel passiert. Ich sag mal, Krisen sind ja meistens so gesteuert, dass es Verlierer und es Gewinner gibt. Das ist einfach so. Fakt. Ja. Jetzt ist uns, denke ich mal, allen klar, dass im ersten Step die Fitnessbranche eher zu den Verlierern gehört, wenn so eine Krise kommt wie Corona. Hast du gesagt, da bist du nochmal einen Zahn zugelegt und hast ein neues Konzept gefahren. So ist ja Nextdoor entstanden. Hast du alleine gemacht. Nicht mit deinen Mitgesellschaftern.
Nee, das haben wir schon bewusst. Wir sind Gesellschafter und als Gesellschafter treten wir auf. Und am Ende des Tages machen wir das auch gemeinschaftlich. Das war immer ein großes Plus. Das ist natürlich im Familienbetrieb.
Meinte mal dein Bruder
da. Nein, der hat da gesagt, du spinnst wohl eine Hecke.
Okay.
Und dann musste ich ihm das natürlich nahelegen, wie es dann geht.
Gerade noch
also ist so. Es ist ganz einfach gesagt, wir haben über 20% unserer Mitglieder verloren in Corona. Es waren in Zahlen über 12.000. Das tut natürlich weh. Und man muss sagen, die Politik hat im Gegensatz zur Gastronomie uns gar nicht verstanden, weil wir haben Dauerschuldverhältnisse. Wir haben jeden Monat Kündigungen. Wir hatten während der Corona-Zeit Kündigungen genauso wie vorher plus Corona-bedingte Kündigungen, also noch viel mehr. Konnten aber kein Neukundengeschäft machen. Und dieses Neukundengeschäft war uns 9 Monate untersagt. Ergo, man macht die Tür auf und sagt, man kommt von einem sehr, sehr gesunden Unternehmen und macht die Tür auf und denkt, oh Gott, was ist denn jetzt los? Ja, die erste BWA, die wir nach Corona bekommen haben, die will keiner sehen. Die zeige ich auch keinem, weil sie war alles andere als positiv. Und trotz und alledem haben mich meine Clubmanager angerufen und haben gesagt, Frankie, die Clubs sind voller oder sind genauso voll wie vor Corona. Und ich sage, Leute, wollt ihr mich jetzt veräppeln? Das ist mathematisch unmöglich. Wir haben 20% weniger Mitglieder und die Clubs sollen genauso voll sein wie vorher. Was wollt ihr mir hier gerade verkaufen? Und dann haben wir das analysiert. Und durch Corona so einen großen Cut haben wir noch nie in der Fitnessbranche in 40 Jahren gehabt, hat sich das Trainingsverhalten so dramatisch verändert, das kann ich genau auf den Punkt bringen. Wir haben vor Corona, bezogen auf alle Mitglieder, Krankheit, keine Lust, Urlaub, alles bezogen, Schläfer, alles, hatten wir zwischen 1 und 1,5 Mal pro Woche sind unsere Mitglieder zu uns in den Club gekommen.
Im Schnitt.
Im Schnitt, Jahresdurchschnitt. Nach Corona waren wir bei 3.
Okay.
Und jetzt ist ja klar, 3 zu 1, oder 1,5 waren die Clubs genauso voll. Na, klar. Genauso voll. Das führte aber dazu, und da kann ja jeder in sich selber reinhören, wenn ich vom Rhythmus was zweimal die Woche mache, das habe ich im Kopf, ich gehe zweimal die Woche in Fitnessstudio, ich gehe Tennis spielen, ich gehe golfen, ich gehe, keine Ahnung, gehe zum Friseur, weil ich das machen will, dann ist das mein Rhythmus, dann ist das in mir drin. Jetzt mache ich das Gleiche, bedingt durch diesen Hauptschalter Corona, viermal die Woche. Was sagt das aus? Viermal die Woche, nicht im Monat. Was sagt das aus? Jetzt wird auf einmal das Anziehen, ins Auto steigen, zum Parkplatz, Parkplatz suchen, aussteigen, wieder umziehen. Jetzt kriegt das eine ganz andere Dynamik. Das geht mir auf einmal auf den Nerven. Ich will meinen Sport machen. Ich will ihn schnell und effektiv machen. Aber diese ganze Anlaufgeschichte, weil ich es jetzt eben öfters mache.
Bei einmal geht's, aber bei viermal
ist es genauso. Und dann haben wir jetzt uns zusammengesetzt und ich habe von meiner Zentrale die wichtigsten Leute zusammengerufen, natürlich auch meine Gesellschafter mit dazu und haben gesagt, wie können wir dagegen steuern? Wir wollen wieder unsere 20% Mitglieder wieder haben. Wollen wir die Clubs größer machen? Wollen wir eine dritte Sauna, einen vierten Kursraum, die Geräte austauschen? Was machen wir? Und dann kamen wir irgendwann auf die Idee und haben gesagt, wisst ihr was? Weil ich auch einige Interviews während Corona gemacht habe. Wir versuchen jetzt Fitness zu den Leuten nach Hause zu bringen. Da war die Diskussion, warum wir eine eigene App mit Trainingsaktivitäten geben jedem mit nach Hause, was viele gemacht haben, geben wir denen noch alle ein Kettlebell und einen Satz Hanteln oder keine Ahnung für zu Hause. Und dann haben wir gesagt, nein, wir bringen schöne Studios ins urbane Umfeld. Wir bringen da, wo die Leute wohnen. Wir werden keinen Nextdoor machen in Industriegebiet oder in Business Center. Das macht keinen Sinn. Wir bringen es dahin, weil die Nextdoor-Clubs haben keine Dusche. Muss man sich mal vorstellen. Fitnessstudio ohne Dusche. Aber das ist genau das, was die Leute abfeiern.
Das ist mit Sicherheit aber auch Kritik, oder?
Also einer von 20 sagt, nee, ich gehe danach ins Büro, will ich nicht. Alles gut.
Ja.
Aber 19 sagen, ich gehe eh nicht duschen. Und ich will lieber was bei mir vor der Tür haben. Schnell rein, schnell raus. Ich gehe nach wie vor einmal die Woche zu meinem Club, wo mein Spinningkurs, meine Sauna ist, wo meine Kumpels sitzen, wo die hübschen Mädels rumlaufen, wie auch immer. Ja, das möchte ich weiter tun. Aber ich habe jetzt meinen Club sonntags abends nichts im Fernsehen mit der Frau gezankt. 21:45, weißt du was, ich gehe noch mal eine halbe Stunde pumpen. Dieses ist Corona. Und dann habe ich gesagt, als Voraussetzung ist, ich will, dass wir was ganz Schickes haben. Ich will, dass die Leute reinkommen und sagen, boah, das hätte ich jetzt nicht erwartet als mein Home Gym.
Das baue ich mir nicht zu Hause in den Keller.
So ist es.
Und letztendlich ist da eine gewisse Konkurrenz zum Home Gym.
Ja. Absolut. Ja. Und ich wollte die besten Geräte der Welt. Das haben wir mit eGym. Ich wollte alle Altersgruppen abholen ab 18, weil wir machen ja personallos, weil wir auch die 80-Jährigen, weil wir das Einzugsgebiet von 800 Meter um so einen Nextdoor-Clubs abfrühstücken, wollte ich eben jeden abholen damit. Und so entstand eben, wir haben Kurzhantel bis 45 Kilo, braucht kein Mensch, haben wir trotzdem da stehen. Wir haben die besten Kardiogeräte, die es zurzeit im Weltmarkt gibt, mit allem Schnickschnack, dass sie nicht rückwärts laufen, ist es alles. Und wir haben eben mit eGym das Herzstück und wir haben sogar Multifunctional-Sachen. Und dann standen wir vor der Wahl, was machen wir denn bei Personal los, wenn da auf einmal so ein alter Bock als letzter im Club ist und fällt um?
Sicherheitsthematik.
Was machen wir mit den hübschen Frauen? Die werden dann abends um 10:30 von irgendwelchen Kerlen da angelabert, weil es ist ein personalloses Studio. Und dann haben wir den Life-Coach gefunden, ein Schweizer Modell, das alle Ecken im ganzen Studios per aktiver Kamera überwacht. Das heißt, der Life-Coach, kann ich jederzeit interagierend mehr aufs Handy holen.
Das ist ein physischer Mensch.
Das ist ein physischer Mensch, der nur nicht im Studio sitzt, sondern ich habe den im Eingangsbereich vor dem Drehkreuz. Dann sagt er im Idealfall Hallo. Mhm. Oder wenn ich gehe, hast du ein schönes Training gehabt und mach es gut. Der überwacht nicht nur, sondern der ist als Life-Coach auch, hat eine echte Präsenz. Der kann sich in jede Kamera reinstellen. Er überwacht nicht das schlechte Training. Wenn ich also so stehe, mache Bizeps, es soll kein Überwachungsstaat sein. Aber er ist aktiv da. Und damit nehme ich die Sicherheit. Wenn ich, alter Bock, umfalle, passiert das. Kann der 112 anrufen, sofort passiert das. Wenn irgendjemand belästigt wird oder zwei kriegen sich in die Köppe, dann hat man im Prinzip diesen Life-Coach, der einschalten kann. Ich habe vor dem Drehkreuz irgendein technisches Problem, weil ich nicht reinkomme, kann der Life-Coach zur Not einen reinlassen. Der kann auch jemanden reinlassen, der sich den Club einfach nur mal angucken will. Und dadurch können wir auch so attraktive Öffnungszeiten anbieten, weil der Life-Coach das komplett übernimmt. Und das ist für mich eine so eine große Ergänzung. Und man sieht, wir haben jetzt innerhalb von 2 Jahren, machen wir jetzt den 11. Club auf, nur in der Innenstadt von Köln. Also der Erfolg gibt uns recht. Und das ganze System wird auch als Franchise kommen oder ist schon als Franchise. Wir haben jetzt erst in Düsseldorf gemacht. Aber wir sehen, dass das Produkt ist, was die Leute annehmen. Das heißt ja nicht, dass sie ihren Homeclub deswegen vergessen.
Wollte gerade sagen, das steht ja nicht in Konkurrenz, ne? Sondern das steht in Konkurrenz zum Homegym, aber es steht nicht in Konkurrenz,
so ist es,
zum eigentlichen Studio wie Just Fit.
Exakt, ganz genau. Ja.
Nee, also das zeigt natürlich wiederum, dass Innovationen wichtig sind, vor allem in Krisenzeiten, dass letztendlich man nicht den Kopf in den Sand steckt, sondern eben vielleicht einfach mal mit dem Kopf durch die Tür geht.
Das war auch nie mein Naturell, den Kopf in den Sand zu stecken, weil ich bin ein Kind der Fitnessbranche nach 40 Jahren und arbeite an allen möglichen Szenarien mit und weiter, ob es irgendwelche digitalen Sachen sind, ob es irgendwelche Steuerproblematiken sind. Also das ist so mir in die Wege gelegt worden, in dieser Branche auch so mit zu agieren, die auch ein bisschen zu prägen, auch wenn es nicht jetzt vordergründig ist, aber schon. Das eine oder andere haben wir schon gemacht.
Ja, das machst du definitiv. Also nicht nur in der Vergangenheit, sondern nach wie vor. Ne? Beim Thema Innovation, jeder spricht aktuell ja von KI, künstlicher Intelligenz. Ich sag mal, bei uns als Agentur, als Marketingdienstleister ist die KI natürlich wahnsinnig vorangeschritten. Es gibt, glaube ich, keinen einzigen Arbeitsplatz, wenn ich hier durch die Agenturräumlichkeiten renne, wo nicht irgendeine künstliche Intelligenz parallel läuft. Wie sieht denn das in der Fitnessbranche aus?
Deswegen ist dieser Gerätepark, den wir da haben, von eGym, der ist KI-gesteuert. Mhm. Der scannt einen komplett. Mit der ersten Wiederholung weiß er, ist es ein Gesunder, ist es ein Kranker, ist es ein Mann, ist es eine Frau. Der passt die Trainingseinheiten, alle 7 Trainingseinheiten ans Training an. Und wenn ich 3 verschiedene eGym-Geräte gemacht habe, kann ich Genius einschalten und dann kriege ich ein Trainingsprogramm sogar kreiert auf mein Handy, was nicht nur im Fitnessstudio gemacht werden kann. Die KI hält gerade großen Einzug in die Fitnessbranche und ich bin ein Riesenfan davon, dass immer mehr digitalisiert wird und immer mehr automatisiert wird, auch im Anmeldeprozess. Bei uns kann ja jemand für 2 Stunden Mitglied werden, für eine Woche, für einen Monat, für ein Jahr, für 2 Jahre. Auch dieser ganze Prozess, der dann auf meinem privaten Handy abläuft. Ich kann mich an- und abmelden, stornieren. Ich kann alles heute in diesem Bereich machen. Und das geht immer mehr in den digitalen Prozess über. Ich sage sogar, dass wir den klassischen Fitnesstrainer in 3 Jahren auf der Trainingsfläche nicht mehr haben werden.
Der Job verliert da jetzt endlich eine komplette Branche.
Es gibt dann die Superstars, das sind ja die Personal Trainer, die muss ich mir dann als Kunde buchen.
Ja.
Ja, da gibt es dann sicherlich auch gewichtige und oder gute oder schlechtere oder günstigere und preiswertere, aber diese klassische Flurbetreuung, wie wir sie immer eingefordert haben von unseren Mitarbeitern, die wird es in 3 Jahren nicht mehr geben.
Wird auch nicht mehr nachgefragt werden.
Wird auch nicht mehr nachgefragt. Da gibt es irgendeinen Roboter oder ich kriege die Informationen über mein Handy oder ich bewege mich gerade falsch. Dann sagt mir irgendeine, was weiß ich, virtuelle Stimme von meinem Handy aus oder von dem Gerät aus. Du hast gerade die Übung falsch gemacht. Das wird Einzug halten über die KI. Das wird kommen bis Amen in der Kirche.
Was würdest du den Unternehmern raten, die heutzutage noch die Meinung vertreten nach dem Motto, ja, KI wird auch wieder vorbeigehen? Ja. Meiner Branche ist das nicht so wichtig. Oder
ja, kann ich nur sagen, natürlich werden wir auch in 3 Jahren alle kein Handy mehr haben. Wir werden in 3 Jahren auch alle kein E-Mail mehr haben. Und es, ein Internet gibt es in 3 Jahren dann auch nicht.
Ja, ja, mal schauen.
Also, sorry. Also, die KI ist genauso wenig wegzudiskutieren wie die 3 Punkte, die ich gerade genannt habe. Also, jeder muss heute mit E-Mails umgehen. Jeder hat heute sein Google oder was auch immer da ist. Ja, demnächst wird es vielleicht über KI noch einfacher. Und jeder hat ein iPhone. Das muss uns klar sein und dem kann ich mich nicht verschließen. Wenn ich an meinen Opa denke, dem er vor vielen, vielen, vielen Jahren gesagt hat, wie die das erste Mal ein Telefon gekriegt haben. Also, mein Opa wäre jetzt heute 124, ist ja schon lange tot. Die haben ein Telefon gekriegt, Telefon mit Wahlscheibe, kennen die jungen Leute alle gar nicht. Der hat gesagt, das ist ein Hexenwerk, da gehe ich niemals dran, wenn das klingelt.
Okay.
Ja, natürlich ist das der Fortschritt, natürlich ist das eine Veränderung der Welt und das wird vielleicht immer schneller durch solche Maßnahmen. Denk mal 15 Jahre zurück, wer hätte denn dann gedacht, dass wir heute alle Gicht im Daumen kriegen, weil wir nur noch im Handy hängen? Kein Mensch. Ja, wer hätte heute gedacht, dass es keinen Fax mehr gibt? Oder wer telefoniert heute klassisch noch? Es gibt wieder ein bisschen Rückläufe, weil man es persönlicher findet. Aber es gibt doch heute einfach Fortschritte, die sind nicht mehr aufzuhalten. Das ist genauso. Ich bin ein leidenschaftlicher Autofahrer und wer mich kennt und kennt meine Autos, weiß, wie verrückt ich
weiß
bin.
Ich.
Ja, so. Also, es wird irgendwann autonomes Fahren geben. Es wird irgendwann, werden wir hier Flugtaxis haben. Ja, irgendwann wird auch wieder der innerstädtische Wohnbereich nicht so attraktiv sein, sondern ich werde vielleicht auch wieder in die Voreifel ziehen. Warum? Weil ich bestelle mir ein Flugtaxi, was mich in 7 Minuten in jedes Restaurant in Köln fliegen kann. Und habe dann den Luxus, in der Voreifel zu wohnen, was ja im Moment alles ausstirbt, alles drängt ja in die Stadt. Das wird durch solche Maßnahmen vielleicht auch wieder attraktiver. Da denkt heute nur der eine oder andere nicht drüber nach.
Hast du auch ein bisschen Angst?
Man sollte immer eine Grundangst haben, dass irgendwas zu komplex wird, dass man es nicht mehr versteht. Und ja, ich merke das heute, wenn ich mich mit meiner Marketingabteilung unterhalte, dass die über Sachen sprechen, die ich einfach nicht verstehe. Als Unternehmer muss ich sagen, ich muss mich dann mit diesen Leuten, die diese Spezialisten auf dem Bereich, den ich nicht mehr kann, vielleicht auch nicht mehr will, bestücken. Das muss ich in die andere Hand geben. Eine gewisse Grundangst, eine gewisse existenzielle Angst als Unternehmer wie als Mensch sollte man immer beibehalten, weil sonst ist man nicht sensibel auf irgendwelche Neuheiten oder auf eine Gefahrensituation, wie auch immer. Dass ich aber prinzipiell ein ängstlicher Mensch bin, kann ich von mir nicht behaupten.
Man darf sich den halt nicht verschließen.
Man darf sich nicht verschließen, man darf aber auch nicht in die Paranoia fallen, dass alles immer nur früher besser war. Es gibt vieles, was viel besser wird. Denkt mal an die Medizin. Wir werden riesen Fortschritte machen in der Medizin, wo die Leute heute sagen, oh, Gottes Willen, ich will mich nie von einem Roboter operieren lassen. Das wird kommen und die werden mit Sicherheit irgendwann sogar besser als jeder Orthopäde oder jeder Chirurg. Ich darf mich davor nicht verschließen, aber eine gewisse Grundangst, einen gewissen Respekt, einen gewissen Abstand zu gewissen Sachen zu haben, auch altersbedingt, glaube, das ist nicht verkehrt.
Ja, ich glaube, du bist halt einer auch der wenigen, die in dem Alter, ohne dass ich jetzt sagen würde, dass du alt bist, aber man sieht es zumindest dir nicht an.
Aber über 50 bist du ja schon.
Da, ja, ja, leider. Leider.
Die sich da so offen dem gegenüberstehen. Ich glaube, das ist auch etwas, was dich ja kontinuierlich als Unternehmer ja auch die letzten Jahrzehnte geprägt hat, offen neuen Dingen gegenüberzustehen und sich nicht zu verschließen.
Definitiv.
Also ich glaube auch, wir sind mittlerweile in so einem Land, ich habe es ja eingangs schon mal erklärt, wo so gewisse Sachen auch negativ gesprochen werden. Ich hatte eben von Arbeit, dass Arbeit so ein schlechtes Mindset mittlerweile hat. Wir reden auch alle davon, früher war alles immer besser. Ja, es gab gewisse Sachen, die waren früher besser. Ja, die wird es auch immer geben. Das haben schon die Großeltern gesagt, dass es früher besser
war. Aber Sachen, die waren früher schlechter.
Das ist ja auch, ne? So ist es. Aber die Menschheit oder ich sag mal, jedes Land oder jede Region lebt ja auch von Veränderungen, von Entwicklungen und denen sollten wir uns nicht verschließen. Wir werden so viel Mehrwerte haben, wenn wir es positiv sehen. Ja, denkt mal einer, was haben wir oder die jungen Menschen heute schon von der Welt gesehen? Ja, durch die Fliegerei oder was auch immer oder ein schneller Zug oder ein schnelles Auto oder was auch immer, hat man so viel schon gesehen. Denkt man mal 3 Generationen zurück, die waren froh, wenn sie von Köln bis zum Erftkreis kamen oder umgekehrt. Ja, das war für die eine Weltreise. Was haben die gesehen? Nichts. wir danken nicht oder sind meiner Meinung nach oft nicht genügend demütig und nicht genug dankbar, was wir alles schon erleben, welchen Luxus wir erleben wollen oder haben. Ich habe vor einem bisschen Respekt, ist, wer weiß, ob wir in 100 Jahren nochmal an die frische Luft gehen, ob wir in den See springen können, ob wir im Meer baden können, ob das alles erhalten bleibt. Das ist vielleicht so ein bisschen Respekt nach vorne guckend, aber insgesamt leben wir in einer Zeitepoche mit Menschen um uns herum. Also wir dürfen uns echt nicht beklagen.
Das sehe ich genauso und würde dann übergehen zur letzten Frage. Wann geht Frank Böhme in Rente?
Wow, ach, das wird so ein alter Mann wie ich leider Gottes in der letzten Zeit immer wieder gefragt, explizit von meinen Mitarbeitern. Wann hört's denn auf? Ich hoffe so ein ganz klein wenig, dass sie dann darauf spekulieren. Er sagt jetzt nie, weil es wäre ja doof, wenn sie sagen würde, Gott sei Dank. Ich weiß es nicht, was der eine oder andere vielleicht sagt. Man soll nie, nie sagen. Das ist sicherlich verkehrt und es wird sicherlich das eine oder andere auch sich da wieder verändern, ob man vielleicht irgendein Produkt verkauft oder eine andere Person an die Spitze stellt und sagt, komm, ich will jetzt nur noch einmal die Woche Zahlen haben. Aber ich glaube, dass ich kein Mensch bin, der sagt, ich schließe hinter allem jetzt mit dem Schlüssel ab, für mich emotional abschließend und sage so, und ab morgen tue ich nichts mehr. Ich glaube, das wäre ich nicht. Das Problem ist, ich liebe meine Frau und das jetzt seit über 40 Jahren, wovon wir über 30 Jahren verheiratet sind. Ich glaube, die wäre am anderen Tag beim Anwalt, wenn ich zu Hause nur noch wäre, würde sagen, den Tönnes mit seinem ganzen Gedankenspiel 24/7, das könnte ich nicht ertragen. Also was ich damit sagen will, ja, ich werde sicherlich das ein oder andere für mich kreieren. Ich habe viele kleine Hobbys und mache auch viel auch in dem Hobbys. Ich bin auch immer indirekt, auch politisch aktiv, ohne Parteibuch. Ich liebe den FC nach wie vor, auch wenn ich manchmal mit ärgere. Ja, aber es gibt so viele Sachen, wo man sich auch einbringen kann, auch mal unentgeltlich einbringen kann. Nichts tun wird's nicht gehen.
Du bist Unternehmer durch und durch und das wirst du wahrscheinlich bis zum Abdanken bleiben.
So wird es sein.
Ja, Frank, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast, um so ein bisschen Rede und Antwort zu stehen und dass wir uns ein bisschen unterhalten konnten, nicht nur über deinen Werdegang, sondern auch über Einstellungen vor allem und die Tipps, die du auch mitgegeben hast als Unternehmer für Unternehmer, weil gerade viele Zuschauer von uns und Zuhörer von uns sind ja eben auch Unternehmer und Unternehmerinnen, ne? Manche klein, manche mittel, manche groß. Und ich glaube, wir haben über Inspiration gesprochen. Wenn nur eine Sache als Inspiration, als Gedanke von den einen oder anderen mitgenommen wird, dann ist das schon ein wahnsinniger Mehrwert. Von daher herzlichen Dank, dass du da warst.
Ich habe zu danken.
Ja, und für euch da draußen, ich freue mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert, ne? Da seid ihr jederzeit natürlich herzlich willkommen. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr jederzeit eine E-Mail schreiben an info@neuform.net. Auch an den Frank gerichtet. Wenn irgendwas ganz Spezifisches ist, werde ich es natürlich entsprechend weiterleiten. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und wünsche euch bis dahin viel Spaß, viel Erfolg. Bis dann, euer Thomas. Ciao.
Tschüss.